Mehr als die Hälfte des jeweils angelegten Geldes, mal unabhängig davon, wie viel drin ist, liegt in Einzeltiteln und zwar in einzelnen Aktien im konkreten Fall. Also über 50%, in dem Fall im Schnitt 56% des Geldes. Also sagen wir einfach mal, jemand hat da 10.000 Euro im Depot, dann sind 5.600 Euro in einzelnen Aktien. Und die Tendenz ist auch dahingehend, dass es entweder Aktien sind aus dem eigenen Land oder es sind halt so Flaggschiffe, die man aus den Medien wahrnimmt. Also vor allen Dingen momentan amerikanische oder auch Tech-Titel oder vielleicht sogar die Kombination US-Tech-Titel. Und der Rest sind dann vor allem noch 37%, also ungefähr ein Drittel, ETFs.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erhältst du exklusiv von Julian Einblicke in die Kauf- und Zahlungsgewohnheiten der Südamerikaner. Und los geht's mit der heutigen Folge. Um den Teaser schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, wir haben uns hier gerade schon so ein kleines bisschen unterhalten und Julian hat mir schon ein bisschen was verraten und da habe ich gedacht, das passt auf jeden Fall richtig gut in einen Finanzpodcast, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil ich fand es echt einen spannenden Einblick, den man natürlich nur erhält, wenn man ja mal länger durch andere Länder reist. Es funktioniert dann doch einiges anders als bei uns. Aber gut, legen wir erstmal los mit dem Thema der heutigen Folge. Auch dazu weiß ich noch gar nicht so ganz viel. Julian hat nur gesagt, er hat sich im Rahmen eines Meetings mit einer neuen Studie beschäftigt und auseinandergesetzt und drüber diskutiert und ganz viel Neues erfahren. Und ja, Julian, da würde ich doch dich einfach mal bitten, worum ging es denn in der Studie? Was hast du Neues erfahren?
Ich versuch's mal so spannend und wenig wissenschaftlich wie möglich zu machen. Da fällt mir sofort ein, wie krass eigentlich auch, ne? Also wenn wir so an Wissenschaft denken, poppt zumindest bei mir in meiner Wahrnehmung ganz oft auf, oh, jetzt wird's langweilig. Das ist übrigens, um da nur so ein Randthema ganz kurz auch mal aufzumachen, in anderen Ländern anders. Also in anderen Ländern geht's auch darum, wissenschaftlich so zu arbeiten, dass auch die breite Masse Lust darauf hat und es versteht. Also es muss nicht so kompliziert wie möglich sein. In der deutschen Wissenschaft ist es eher so, ich habe meine Daseinsberechtigung, wenn ich mich möglichst unverständlich und komplex ausdrücke, also komplexe Zusammenhänge komplex darstelle. In Amerika ist es oft so, es geht darum, komplexe Dinge einfach darzustellen. Aus meiner Sicht die Variante, die A, besser funktioniert, um das möglichst vielen Menschen auch zugänglich zu machen, aber B, auch die anspruchsvollere Variante, weil es ist viel anspruchsvoller, eine Sendung mit der Maus zu gestalten, also komplexe Dinge so runterzubrechen, dass sie jeder versteht, als zu versuchen rumzuschwafeln. Aber das nur so nebenbei. Eigentlich geht es ja darum, um die Studie, über die wir sprechen wollen. Und da wurden eine ganze Anzahl an privat verwalteter Depots von Privatanlegern analysiert. Also es wurden 330.000 Depots von Anlegern angeschaut. Was ist daran zu erkennen? Welche Gemeinsamkeiten haben die? Welche Tendenzen zeigen sich? Und das finde ich ganz spannend, wenn wir da mal so zwei, drei Ergebnisse vielleicht gemeinsam beleuchten.
Also privat verwaltet heißt erstmal, dass man das nicht mit irgendeinem Profi zusammen macht, sondern sich einfach selbstständig drum kümmert, selbstständig eröffnet hat, selbstständig sich die Anlagen raussucht und dann selbstständig entscheidet, hier kaufe ich, da verkaufe ich und was kaufe ich auch, ne?
Das hast du perfekt beschrieben, genau. Also jemand sagt, okay, ich möchte einfach mein Geld so anlegen, wie ich es für richtig halte, wie ich es vielleicht auch aus der Außenwahrnehmung, aus einigen Medien mir ziehe und was ja auch erstmal völlig legitim ist. Also dass man sagt, okay, ich sage Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Feuer frei.
Und was ist jetzt die Kernaussage dieser Studie?
Was interessant ist, ist erstmal, wie die Depots ausschauen. Die haben nämlich große Gemeinsamkeiten. Mehr als die Hälfte des jeweils angelegten Geldes, mal unabhängig davon, wie viel drin ist, liegt in Einzeltiteln und zwar in einzelnen Aktien im konkreten Fall. Also über 50%, in dem Fall im Schnitt 56% des Geldes. Also sagen wir einfach mal, jemand hat da 10.000 Euro im Depot, dann sind 5.600 Euro in einzelnen Aktien. Und die Tendenz ist auch dahingehend, dass es entweder Aktien sind aus dem eigenen Land, Das nennt man manchmal Homebias, aber weil wir das Gefühl haben, weil wir es kennen, muss das irgendwie besser laufen. Hat natürlich damit gar nichts zu tun. Oder es sind halt so Flaggschiffe, die man aus den Medien wahrnimmt, also vor allen Dingen momentan amerikanische oder auch Tech-Titel oder vielleicht sogar die Kombination US-Tech-Titel. Punkt. Genau. Und der Rest sind dann vor allem noch 37%, also ungefähr ein Drittel, ETFs, also verschiedene Indizes. Und wenn man genauer hinschaut, dann gibt es da sogar oft eine Schnittmenge. Also die Einzeltitel, die man da gewählt hat, sind oft halt auch in den ETFs vorhanden und da sogar, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir da die Zeit finden, sogar auch übergewichtet in dem ETF selbst. Andersrum, was ist kaum drin? Es sind kaum gemanagte Anlagen, also kaum Investmentfonds, sind kaum Anleihen drin, kaum andere Anlageklassen wie Gold. Am ehesten findet man noch ein bisschen Kryptos da drin. Ja, das ist erstmal so, wie viele Depots Privatanleger aktuell aussehen. Und ich finde 330.000 Depots auch schon eine echte Masse, also echt repräsentativ.
Ja, total. Wahnsinn. Das ist eine Riesenmenge. Wundert mich fast, dass Krypto nicht noch mehr vertreten ist, denn was ich so links und rechts höre, ist das schon ein Ding, was viele beschäftigt und was viele dann so selbstverständlich mit im Depot haben. So, ja klar, und ich habe auch noch ein bisschen Krypto. Und dann ja, fühlen sich immer schon wie der nächste Elon Musk. Aber gut. Okay, was ist denn jetzt die, gibt es ein Ergebnis zu der Performance des ausgewählten Depots?
Das ist jetzt tatsächlich echt spannend und da habe ich selber auch in der Form oder in der Gewichtsklasse nicht mit gerechnet. Im Schnitt erzielen die Anleger mit dieser Depotaufteilung 3% Performance pro Jahr weniger als der Schnitt des Marktes. Das heißt, Privatanleger lassen da richtig Rendite liegen. Für ein, zwei Jahre sei das mal eigentlich egal, aber wenn man das jetzt wirklich mal über mehrere Jahre, Jahrzehnte macht, dann ist das ein Riesenunterschied mit Hinblick auf den Zinseszinseffekt. Und zusätzlich muss man noch sagen, dadurch, dass diese Einzeltitel da drin sind, dieses Stockpicking, das sollt ja die meisten mittlerweile auch wissen, habe ich auch ein 2- bis 3-mal so hohes Risiko, weil ich natürlich viel weniger gestreut habe, beziehungsweise es ja fast wahllos ist, welche Titel da drin sind. Und mit einem 2- bis 3-mal so hohen Risiko im Vergleich zu breit in den gesamten Markt gestreut, sollte eigentlich dann zumindest eine deutlich höhere Renditeaussicht einhergehen, weil höheres Risiko sollte ja dann irgendwie auch, jetzt fehlt mir das Wort, belohnt
mehr
werden.
Rendite einfach führen, ne?
Genau, ja. Also belohnt werden durch mehr Rendite. Und das Gegenteil ist hier aber der Fall. Es gibt so ganz klassische, das kennt wahrscheinlich viele Zuhörenden auch, Bewertungen, wenn man sich einen Chart vorstellt. X-Achse ist meinetwegen jetzt Risiko, Y-Achse ist Rendite, dann ist es tendenziell so, je weiter ich nach rechts gehe, desto höher sollte ich auch liegen. Also je mehr Risiko ich eingehe, desto höher sollte auch die Renditeaussicht sein. Irgendwann fällt das ein bisschen, aber auf dieser Normallinie, da bin ich dann halt dann gar nicht mehr vertreten als Durchschnittsprivatanleger. Und das ist überraschend zu sehen. Also, weil eigentlich, jetzt ist es einfach mal unterstellt, macht man ja dieses Stockpicking, also ich wähle die Titel selbst aus, um eine Markt-Outperformance hinzubekommen.
Ja, klar. Das eigentlich, also ehrlicherweise, mich überrascht jetzt nicht so wahnsinnig, weil, also was ist meine Erwartungshaltung, dass wenn ich das mit Laienwissen mache, was das Ergebnis ist, und das ist ja zumindest auch das, was wir ganz häufig in Beratung erleben, dass die Leute glauben, dass Investment wahnsinnig aufregend ist. Und eigentlich ist
sein
doch,
sollte, genau, ja, genau, also
ist
sein
doch
sollte.
Die Realität, dass eigentlich erfolgreiches Investment ist, ich suche mir eine vernünftige Anlage raus, investiere regelmäßig und auch immer wieder fleißig nach und dann halte ich die. Und dann halte ich die und halte ich die. Und nicht, es geht, lebt nicht davon, und erfolgreiches Investment ist, sieht nicht so aus, dass ich permanent hier noch kaufe, verkaufe, wie du immer so schön sagst, hin und her macht Taschen leer. Also kommt natürlich dann auf das Produkt irgendwie an, aber dass ich oder immer wieder die Erfahrung mache, dass die Leute fast enttäuscht sind, wenn man dann erzählt, dass das so eigentlich nicht ist. sondern viel auch einfach warten ist oder Zeit ist.
Da stimme ich dir komplett zu. Die psychologische Herausforderung dahinter ist wahrscheinlich, dass ich das Bedürfnis habe, ich muss aber aktiv sein, um Ergebnisse zu erzielen. Und die Kunst ist es, zu verstehen, dass hier Ergebnisse in Form von Geldern, Renditen, wie man es auch mal nennen möchte, vor allen Dingen dann entstehen, wenn ich nichts tue. Also einer meiner Coaches, ich glaube, das war mal auf einem Seminar in London, hat gesagt, sit on your hands. Also wenn es nichts zu tun gibt, ist es die größte Herausforderung, nichts zu tun. Und wir glauben halt, es muss hip sein und emotional und hier klicken und da blinken, genau wie du sagst. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass ich möglichst viele Einzeltitel, also über die Hälfte, da drin haben will, damit ich irgendwie das Gefühl habe, es fühlt sich gut an. Und dieses Bedürfnis nach dem Gefühl, aktiv zu sein, steht im krassen Widerspruch zu den Ergebnissen, die ich erzielen kann. Ja, hast du gut zusammengefasst.
Hast du noch andere Ideen, woher das kommt? Also auch das, also wohl einmal die Anlagenauswahl, als auch dann natürlich das Ergebnis. Also jetzt hast du einmal schon gesagt, das ist dieses Psychologische. Ich habe das Gefühl, ich muss aktiv sein. Fällt dir noch irgendwie was anderes ein? Weil es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass das nicht so erfolgreich sein kann. Aber wieso Leute immer wieder glauben, ich mache es alleine und ich weiß es besser und ich probiere es jetzt mal so.
Also ich kann das gut nachvollziehen, weil man sich natürlich zum einen nicht abhängig machen möchte von anderen.
Ja, stimmt, ist ein Punkt.
Und
ja.
Zum anderen auch ganz oft kommuniziert wird, wenn du mit, ich nenne es jetzt mal einfach vorsichtig formuliert, anderen Instanzen, Betreuenden, was auch immer, zusammenarbeitest im Vermögensaufbau, dann verursachst du ziemlich viele Kosten, die auf jeden Fall ja auch da sind, weil ja irgendjemand anderes da auch noch involviert ist und damit ja auch davon leben soll oder will, die du aber vermeiden kannst, wenn du dich selbst drum kümmerst. Und bis dahin stimmt das ja auch. Bloß wenn man dann weiß, dass wenn man, also erstens werden Renditen ja immer nach Kosten gemessen und nicht vor Kosten. Das wissen die meisten auch nicht. Also wenn ich irgendwo einen Chart sehe, sind ja die Kosten schon immer mit eingepreist. Aber selbst unabhängig davon, wenn man jetzt weiß, dass ich als Privatanleger im Schnitt 3% weniger zu erwarten habe als der Markt und ich weiß, dass gute Vermögensverwalter sogar noch die Chance haben auf eine Outperformance, also wie viele führende Vermögensverwalter, Investmentfonds, was auch immer es da so alles gibt, dazu führen, dass ich mehr als den Marktdurchschnitt erziele, nach Kosten, dann fragt man sich doch, könnte auch mit Selbstüberschätzung eines privaten Anlegers zu tun haben. Und wenn ich mich jeden Tag um meine Anlagen kümmere, Achtung, kümmern heißt nicht hin und her schichten und verkaufen, sondern einfach nur am Markt bin und mir Informationen reinhole und bereit bin, das aber auch über Jahrzehnte zu tun, jeden Tag, unabhängig davon, ob ich im Urlaub bin, schlechte Laune habe oder jetzt gerade mal nur so eine Phase ist, wo ich das 3-4 Monate cool finde, dann kann man das vielleicht tun. Idealerweise noch vor dem Hintergrund, dass man auch beruflich damit zusammen zu tun hat, weil man vielleicht BWL, VWL, Finance oder was auch immer studiert hat. Aber wenn das eben alles nicht der Fall ist, dann könnte es eine Schlussfolgerung von dieser Studie sein, okay, gebe ich das in professionelle Hände, habe ich weniger Aufwand und gleichzeitig deutlich attraktivere Ergebnisse. Zumindest statistisch. Und das kann natürlich bei dem Einzelanleger wieder anders sein als der breiten Masse. Aber die Kunst ist es wirklich der Selbstreflexion, weil wahrscheinlich alle 330.000 Anleger behaupten würden, ja, bei mir ist das aber anders. Ich verstehe das, dass das bei den anderen so ist, aber bei mir nicht. Das, also die Frage nach reflektierter Selbsteinschätzung oder man macht es einfach mal ein paar Jahre und schaut sich dann seine Performance an. Wichtig ist, dass man nicht ein Jahr nimmt und sich selbst betrügt, was besonders gut gelaufen ist, wo man, ich mag das gerne so ein bisschen provozierend zu sagen, wo man aber auch hätte in Hundescheiße investieren können und der Markt hat es nach oben getragen und hat da 2- oder 3-stellige Rendite mitgemacht, sondern sehr, sehr schwierige Marktphasen, wo es vielleicht auch mal zurückging und dann mal zu gucken, okay, wo bin ich wirklich ganz ehrlich mit meiner Rendite im Verhältnis zu anderen Anlagemöglichkeiten und vielleicht auch, wie viel Aufwand habe ich damit betrieben. Also wenn man es richtig professionell macht, und dann investiert man da mehrere Stunden pro Woche mit rein, und da muss ich aber auch wieder meinen Stundenlohn auch wieder genauso rechnen. Also ist ja jetzt egal, ob ich den von einem anderen Netz bezahle, der das aber vielleicht nicht nur für mich macht, sondern auch für tausende andere, und damit sich das wieder relativiert. Aber ich muss dann ja eigentlich rechnen, okay, in der Zeit hätte ich auch was anderes machen können. Also ob jetzt mit Freunden irgendwo mich treffen oder in einem Konzert sitzen oder meinem beruflichen Aktivitäten nachkommen. Also da habe ich auch Opportunitätskosten. Es sei denn, ich sage, okay, das, es ist mir mein innerstes Bedürfnis, genau das zu tun und nichts anderes, weil es einfach mir so entspricht.
Was würdest du denn sagen an all diejenigen, die jetzt die Folge hören und ja auch im besten Fall irgendwas daraus mitnehmen? Was ist das, was wir daraus lernen können?
Das ist wirklich nicht so einfach, weil wir uns wahrscheinlich selbst alle einzeln kritisch mit unseren Anlageergebnissen auseinandersetzen dürfen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man das hört, sagt, ja, das verstehe ich total und das ist im Schnitt auch so. Und gleichzeitig die Gefahr besteht, bei mir ist das aber anders. Aber ich bin der Teil dieses Durchschnitts. Und deswegen ganz klar da fragen sollte, wo möchte ich eigentlich mit meinen Finanzen hin und was kann da langfristig der Weg sein, der da unter welchen Einsatz von Aufwand wie erfolgreich ausschauen kann. Also nicht ohne Grund gibt es eigentlich in jedem Beruf oder in, ja, nennt ihr doch Berufsfeld, Menschen, die das beruflich machen und Menschen, die das halt mal eben so nebenbei auch gestalten, wie wenn du ein Haus baust und da ist jetzt vielleicht irgendwie noch ein kleines bisschen Wand Innenausbau zu machen, dann kann man das schon mal selber machen, den Innenausbau, und da vielleicht irgendwie aus Holz und Rigips und vielleicht ein paar Aluschienen sich was zusammen tackern. Aber wenn das ganze Haus betrifft, ist es wahrscheinlich besser, wenn das jemand macht, der sich da als Handwerker beruflich mit beschäftigt, weil er A, schneller ist und B, das wahrscheinlich auch länger hält. Aber C, vielleicht auch dann 2 Euro mehr kostet. Und muss, also das muss halt jeder für sich selber dann abwägen. Ist es mir das wert oder nicht? Die größte Gefahr sehe ich da drin, dass wir hatten halt jetzt jahrelang Märkte, die einfach nur nach oben gestrebt sind. Und das ist total leicht, da dann auch akzeptable oder gute Ergebnisse zu erzielen. Aber die Kunst ist es, auch in schlechten Phasen, und die kommen wieder. Die Frage ist nicht, ob sie kommen, sondern wann sie kommen, genau. Und es wäre schade, wenn dann das passiert, was in den letzten Phasen immer wieder passiert ist, dass dann Privatanleger sagen, ja, nee, diese Märkte sind doch nichts für mich. Funktioniert nicht. Es funktioniert schon, man muss halt nur wissen, mit den Werkzeugen damit richtig umzugehen.
Ja. Hast du an der Stelle vielleicht auch noch einen psychologischen Trick? Weil du bist ja auch immer bestrebt, Finanzen und Psychologie irgendwie zusammenzubringen. Jetzt hast du ja schon so ein paar Stichwörter auch fallen lassen. Aber hast du da noch irgendwie was im Kopf, wo du sagst, das ist wertvoll, an dieser Stelle zu wissen oder dann dementsprechend auch zu agieren?
Ja, zum einen habe ich ja gerade schon erwähnt, wirklich zu schauen, wie bekomme ich meine Anlageergebnisse neutral reflektiert. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil da natürlich immer Emotionen mitschwingen und man sich dann auch dann kritisch hinterfragen darf. Zum anderen glaube ich, ein anderer psychologischer Effekt, oder ich hole noch mal ein bisschen aus, ich bin fest davon überzeugt, dass für langfristig richtig attraktive Anlageergebnisse vor allen Dingen Psychologie, Money Mindset, Programmierung, Glaubenssätze die Basis bilden, ob das funktioniert oder nicht. Und ein weiterer Vorteil, wenn man jetzt mit einer beratenden Instanz, einem Finanzcoach, Finanzberater, wie auch immer, zusammenarbeitet und man alle Handlungen gemeinsam bespricht, neben dem rationalen Mehrwert, dass einfach Impulse reinkommen können, die ich so noch gar nicht gesehen habe, hält der mich, wenn es ein verantwortungsvoller Berater ist, auch davon ab, Fehler zu machen. Also zum Beispiel, wenn die Kurse gerade nach unten gehen und ich dann ins Zittern komme, weil ich das vielleicht so noch gar nicht kannte oder dachte, ja, habe ich verstanden in der Theorie, aber wenn es passiert, ist es halt in der Praxis doch anders, dann hält er mich davon ab, einfach dumme Dinge zu tun, zum Beispiel dann zu verkaufen, weil ich vielleicht befürchte, bevor alles weg ist, gehe ich lieber mit Minus daraus. Und das ist die Voraussetzung, damit es aber hinterher wieder wachsen kann. Und das hat dann gar nichts mit den richtigen Entscheidungen für Finanzprodukte zu tun, sondern einfach mit jemandem, der dann auch das Verhalten an der richtigen Stelle richtig begleitet, was ich einfach selber nicht hinkriegen kann. Und auch da kenne ich halt auch aus vielen Gesprächen Menschen, die sagen, das habe ich verstanden und ich werde einfach dann nicht, wenn es runtergeht, verkaufen. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahrzehnten, wo ich Menschen betreuen durfte im Umgang mit Geld, halt immer das Gegenteil trotzdem gesehen, weil wir einfach uns nicht emotional in diese Vorgänge, wenn sie dann passieren, reindenken können. Und ich mittlerweile auch viele Kunden betreuen darf, die sich heute bedanken dafür, dass ich denen gesagt habe, wenn es runtergeht und du gehst da an das Geld dran, dann hacke ich dir die Finger ab. Also genau so formuliere ich das auch und diese Formulierung bleibt auch in den Köpfen hängen und ab und zu kommen dann in Krisenzeiten oder nennen wir es mal in Phasen, wo die Kurse nach unten gehen, Menschen auf mich zu und sagen, schnell raus da. Und ich sage, weißt du noch, was wir besprochen haben? Ah ja, stimmt, du willst mir die Finger abhacken. Das braucht man dann einfach.
Ja, Corona war ja auch ein Riesenbeispiel dafür. Also, und ich kann mich da selber auch nicht von freisprechen, dass ich nicht in mein Depot geguckt habe und gedacht habe, so uiuiuiui. Und das, obwohl ich jetzt sagen würde, ich bin vom Fach. Aber durchaus, das macht halt irgendwie was mit einem. Aber ja, dann da vielleicht nochmal einen Ansprechpartner zu haben oder eine Person, mit der man drüber sprechen kann, sich austauschen kann und fragen kann, was ist zu erwarten und was ist jetzt gerade zu tun, ist sicherlich insbesondere für die es nicht absolute Routine ist und ja, die nicht jede Woche in irgendwelchen Konferenzen und Meetings und Co. sitzen.
Ich verstehe auch total, wenn man sagt, ja, aber ich tausche mich ja wieder mit meinen Kumpels aus und bin im Thema, genau, aber
gut.
Die Frage ist halt, wer sind diese Kumpels? Also sind das quasi die Menschen, die genauso sind wie ich, weil es meine Bubble ist, oder begebe ich mich bewusst in eine andere Bubble, die halt dann dadurch, dass es halt von wirklich außen kommt, dadurch ein Mehrwert entsteht? Oder will ich eigentlich mich nur mit den Jungs austauschen, indem ich mich nicht austausche, sondern die Bestätigung für meine Sicht der Dinge sehe? Dann brauche ich aber das auch nicht, sondern dann auch auf diese Art und Weise betrüge ich mich selbst.
Ja. Und man ist ja auch nur selbst der Leidtragende, ne? Sehen wir hier. Was hast du gesagt mit den 3%, die ja dann durchaus schon erheblich sind, wenn man irgendwie insgesamt 9 macht oder machen könnte.
Ja, auf ein, zwei Jahre ist das egal, aber über 20, 30 Jahre ist das eine Katastrophe, kann jeder meinen.
Ja, das ist ja das, was du auch schon sagtest mit dem Zinseszinseffekt gerade, ne? Oder ganz am Anfang hattest du es, glaube ich, fallen lassen. Okay, gut. Gibt es noch irgendwas, was du zu der Studie sagen möchtest oder ist das das, was du mitgeben wolltest?
Eine Sache, die damit so ein bisschen einhergeht und mitschwingt, jetzt sprechen wir davon, ich habe im Schnitt 3% im Schnitt, ne? Wie gesagt, bei jedem anders, im Schnitt 3% zum Markt liegen lassen und wenn ich Markt sage, dann denkt wahrscheinlich jeder erstmal an den MSCI World. Auch da gibt es natürlich Gefahren, denn das ist etwas, was die letzten 10, 15 Jahre aus heutiger Sicht, sagen wir 2025, extrem gut lief und jeder spricht nur noch davon, das ist die sogenannte Rückspiegeltaktik. Ich gucke kurzfristig in den Rückspiegel und glaube davon dann Anlageentscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Das Spannende ist, was heute kaum noch jemand weiß oder viele Anleger vielleicht auch da noch gar nicht aktiv gewesen sind, vor mehr als 15 Jahren, da gab es eine Phase ungefähr 10 Jahre lang, da lief der MSCI World auch überhaupt gar nicht oder die auch vor allen Dingen die USA, sondern da war es eher das genaue Gegenteil, die Spezialisierung auf andere Märkte, China, Emerging Markets, was jetzt die letzten Jahre nicht so wirklich lief. Und das ist normal, dass sich solche Dinge einfach mal wieder ändern. Und das ist der Unterschied zwischen, oder einer der vielen Unterschiede, ich habe eine professionelle Vermögensverwaltung, die halt immer die Gewichte dahin schiebt, wo sie sich bemüht zu antizipieren, wo die Erträge in der Zukunft sind. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall bei so einem Index. Wie funktioniert so ein Index? Da habe ich eine Vielzahl von verschiedenen Unternehmen drin. Die sind aber nicht alle in dem gleichen Gewicht da drin, sondern nach ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung heißt einfach nur, wie viel, einfach gesprochen, Wert hat das Unternehmen an der Börse, also der Aktienkurs mal die Anzahl der Aktien. Und wenn natürlich jetzt ein Aktienkurs drastisch von einem Unternehmen steigt, steigt auch die Marktkapitalisierung und damit der Anteil in dem Index. Und damit habe ich dann die Unternehmen, die besonders gut gelaufen sind, deutlich übergewichtet in so einem Index drin und habe da natürlich zum einen die Fokussierung auf diese Unternehmen und damit ein größeres Risiko. Aber das ist ja quasi auch die Unterstellung, wenn ich jetzt in so einen Index investiere, dass ich erwarte, dass die Unternehmen, die in der Vergangenheit besonders, in der nahen Vergangenheit besonders gut gelaufen sind, deswegen sind sie jetzt hier übergewichtet, auch in der Zukunft besonders gut laufen. Und niemand fährt ja Auto, indem er in den Rückspiegel guckt und dann Gas gibt, sondern man guckt ja nach vorne, was habe ich da zu erwarten. Und das tun halt dann reine Indexpartizipationen nicht. Man muss halt wissen, in welchen Marktphasen nutze ich welche Tools und wo kann das gut funktionieren. Aber bei verändernden Märkten ist es halt ein umso größeres Risiko. Und vielleicht hat der ein oder andere, der sich jetzt schon ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt, im Januar dieses Jahres 2025 das mitbekommen, wie zum Beispiel die Ankündigungen aus China zum Thema DeepSeek einen riesigen Einfluss auf Technologiewerte wie zum Beispiel Nvidia aus den USA hatte. Und das hatte auch einen riesigen Effekt auf andere Indizes, wie zum Beispiel den MSCI World, weil die halt aufgrund ihrer Marktkapitalisierung da dann so unfassbar groß überrepräsentiert gewesen sind. Und ich muss halt wissen, welche Risiken ich wo habe und idealerweise, und jetzt nochmal zurück zu dem Privatanleger, dann hat man nicht einfach zum Beispiel 10% seines Geldes in dem und dem Titel, weil man gerade den Betrag frei hatte und das als nächstes da reingeschmeißen wollte, sondern weil man eine Positionsgrößenbestimmung getätigt hat. Also genau vorher überlegt hat, in welchem Verhältnis sollte denn was zueinander stehen und was sind meine Erwartungen, was ist einfach das Risiko und dieses Risiko, dass ich maximal da eingehen will, bevor ich aus dieser Position idealerweise automatisiert rausgehe, bestimmt dann die relative Größe zu dem Rest meiner Anlagen. Also ich weiß es nicht, aber ich würde mal unterstellen, dass es bei den wenigsten Privatanlegern so passiert ist, wie viel Geld in welchen Titeln ist, sondern dass es einfach mehr oder weniger Zufall ist, was gerade verfügbar zu welchem Zeitpunkt ist. Und damit, also das heißt nicht, dass es nicht auch funktionieren kann, aber es ist halt einfach nicht professionell und wenn sich Dinge ändern, dann bin ich meistens der Leidtragende davon.
Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil jetzt bin ich ja noch nicht 15 Jahre in der Branche. Das heißt, seit ich dabei bin, weiß ich auch immer, dass der MSCI World ein großer ein Flaggschiff ist, sozusagen. Und wie oft hatte ich schon Leute in der Beratung, die sich irgendwo angelesen haben, mache ich mal 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. So, das ist so das Portfolio, in dem die Leute glauben, ins Investment Game einzusteigen. Aber dass der MSCI World gar nicht oder auch andere Zeiten erlebt hat, wo er zum Beispiel gar nicht das Maß der Dinge war. Das wird wahrscheinlich auch viele Zuhörer gerade ein bisschen überraschen. Ja, dass sich solche Zeiten eben auch wieder ändern können. Und dass man sich vielleicht gar nicht in der Form darauf verlassen sollte. Und das sehe ich auch immer wieder, dass auch egal wie groß das Portfolio ist, ob das 5.000, 50.000 oder 500.000 sind, da gibt es Leute, die haben den MSCI World. Und vergessen so ein bisschen die Diversifizierung dann da drin, ne?
Also es muss auch nicht pauschal schlecht sein, aber andersrum kann man nicht sagen, es ist nicht pauschal gut. Also es muss halt erstmal zu meinen Anlagezielen passen und immer abgestimmt auf das, was haben wir denn jetzt in der Zukunft zu erwarten und weiß ich überhaupt, welches Risiko da ich da drin habe oder oftmals sehe ich halt auch Depots, die wir dann gemeinsam optimieren, wo dann 2, 3 verschiedene Indizes drin sind, aber der Anleger gar nicht weiß, dass der eine der Teil vom anderen ist. Also damit hat man dann nicht gestreut, sondern hat man das Risiko dann nochmal auf weniger Titel nochmal gepackt. Also die Idee mit ich will streuen, verstanden, aber dann gar nicht gewusst, wie man es umsetzt oder wo die Fehler in der Umsetzung sind. Also da verstecken sich schon die Fehler im Detail. Und ich glaube, wenn ich ein Wort oben drüber stecken würde, dann ist es wirklich Fehleinschätzung, / Selbstüberschätzung, beziehungsweise es gibt ja diese 4 Stufen von Wissen, unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz, unbewusste Kompetenz und viele Anleger befinden sich wahrscheinlich in der unbewussten Inkompetenz, also sie gehen davon aus, dass sie das alles richtig machen und folgen auch dem, was sie vielleicht so in populären Medien dann so hören und die Absicht dahinter ist auch gut. Aber ob es dann neben gut gedacht auch gut gemacht ist, kann sein, dass man langfristig da doch höheres Risiko hat, als was man sich bewusst ist, und mit anderen Lösungen sogar noch eine höhere Aussicht auf andere langfristige Ergebnisse hätte.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir damit den fachlichen Teil dieser Folge, oder? Was meinst du?
Gerne, gerne. Wer da noch Rückfragen hat, kommt einfach auf dich oder auf mich zu. Gerne einfach über Instagram oder E-Mail oder whatever. Wünsche, worauf wir dann einfach hier in der nächsten Folge eingehen können, einfach rüberschicken. Aber für heute reicht's hier, ja.
Dann schieß doch mal los. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen was erzählt, was ich sehr, sehr spannend fand, was das Kauf- und Zahlungsverhalten deiner Mitmenschen in Südamerika betrifft. Was hast du beobachtet?
Auf meiner Reise in Südamerika sind mir beim Einkaufen zwei Dinge aufgefallen. Erstens, wenn ich bezahle, das war mir am Anfang völlig fremd, muss ich erst verstehen, werde ich immer gefragt, in wie viel Quotas ich denn zahlen möchte. Also in wie viel Einheiten, wie viel Quoten. Bedeutet, du kannst deinen Einkauf, auch den Einkauf von Salat und Brot für 10 Euro, aufteilen auf mehrere Monate. Was halt schon eine krasse Aussage ist über die Liquidität der durchschnittlichen Haushalte in Südamerika, vor allen Dingen in Argentinien und Chile. Also je weiter man südlich in Südamerika kommt, ist das zu erkennen. Und ähnlich ist es aber auch bei der Bepreisung von Dingen in Läden, nenne ich es mal allgemein. Also wenn du zum Beispiel im Supermarkt bist, da ist es mir aufgefallen, gab es einen ganz lustigen Campingstuhl, wo ich mir dachte, oh, den könnten wir uns eigentlich mal noch zusätzlich kaufen, weil er cool aussieht und ein schönes kleines Packmaß hat. Und stand dann da umgerechnet ungefähr 12 Euro dran. Und meine Partnerin sagte dann, na, guck mal genauer hin. Und dann habe ich gesagt, hey, warum das denn? Ganz kleinen Gruß stand da drunter in drei Quoten. Also sogar die Bepreisung von kleinsten Gütern, nenne ich es jetzt mal, ist dann in Quoten. Also der kostet eigentlich 36 Euro, weil sich das aber die meisten so gar nicht leisten können. Wird es einfach in drei Quoten A12 bepreist, und so haben ganz viele Haushalte in Südamerika unfassbar viele, ja, nennen wir es mal Ratenkredite am Laufen, was natürlich eine Katastrophe ist, weil du dir Dinge schön rechnest. Und dazu haben wir auch schon ganz viele Folgen gemacht. Grundsätzlich gilt im Umgang mit Geld, bei Dingen, wo du das auf mehrere Raten oder auf einen Kredit aufteilen musst, ist es das beste Feedback, dass es einfach nicht zu dir gehört. Also zu groß ist. Entweder du kannst es ganz bezahlen oder du hast das Feedback, ist nicht in deiner finanziellen Liga. Es ist aber ein Unterschied, ob es sich um ein Luxusgut wie einen Campingstuhl oder ein Auto handelt oder sogar bei Basisdingen wie Lebensmitteln. Und da diese Philosophie anzuwenden, ist schon wirklich krass. Also
ja, ich finde das so verrückt. Also bei uns ist ja Ratenzahlung so ein Ding, das kommt bei irgendwelchen Luxusgütern oder sowas vor. Aber ja niemals beim Discounter oder beim Supermarkt an der Kasse. Da hast du das ja nie. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Nee. Aber dass das da einfach so gang und gäbe ist, was ja auch ganz, ganz viel über auch die finanzielle Bildung, aber auch ja die finanziellen Möglichkeiten einfach aussagt. Also wenn du sogar den Wocheneinkauf irgendwie in Raten zahlen musst, das ist ja wirklich, also da das löst kein gutes Gefühl irgendwie in mir aus. Und ja, es macht natürlich auch was mit der Psychologie sogar. Ich hatte das vor ein paar Wochen, war ich irgendwo im Elektronikgeschäft. Ach genau, und dann bin ich mit einem Kumpel so durch die Fernsehabteilung gegangen, und da gibt's ja also Wahnsinn, was es für Fernseher gibt. Und dann war da einer, der hat irgendwie 2.500 gekostet, wo ich auch dachte, heieiei, höre ich ja niemals aus. Also ist weit außerhalb dessen, was ich für einen Fernseher ausgeben würde, aber gut. Und dann war daneben aber auch das Ratenzahlungsmodell. Und dann waren es dann irgendwie 19 Euro noch was. Ich habe es mir nicht weiter angeguckt, da dachte ich so, ach ja, 19 Euro, kein Problem. Und dann bin ich sogar selber kurz drauf reingefallen, dachte ich, ach ja, 19 Euro, dann macht's ja nichts, ne? Auch wenn du das dann wahrscheinlich, ja, das kannst du jetzt ausrechnen, auf wie viele Jahre du es dann abzahlst. Aber
irgendwann zahlst du 3 oder 4 Fernseher dann gleichzeitig, weil die Raten so lange laufen. Ja,
genau.
Katastrophe. Aber das, also es ist ja ein bisschen legitim, dass die Wirtschaft so versucht, ihre Produkte an den Mann zu bekommen, aber die finanzielle Bildung eines jeden sollte so hoch sein, dass man sich damit einfach nicht fangen lässt.
Ja.
Und übrigens, nur by the way, wo du das mit dem Fernseher sagst, boah krass, was für Fernseher es gibt, ist übrigens auch nice to know, Gutes Beispiel ist da ein Elektronikfachmarkt und da die Fernseher. Wenn du in eine Abteilung gehst, wie zum Beispiel die Fernsehabteilung, dann steht in der Regel das neueste und damit auch größte, teuerste Gerät ganz am Anfang. Das steht gar nicht da, weil sie dir das verkaufen wollen. Das relativiert nur dein Budget. Wenn du also da reingehst und sagst, ich möchte mir gerne ein Beispiel für 500 Euro einen Fernseher kaufen und dann siehst du einen für 2.500, dann denkst du, oh, das ist aber ganz schön weit weg von dem, wie ich das dachte. Okay, dann bin ich auch bereit, 1.000 auszugeben. Also es geht nur darum, etwas teurere Geräte oberhalb deines eigentlich gesetzten Budgets zu verkaufen. Auch da haben wir es in der Psychologie und das einfach zu wissen, hilft unfassbar, wie man mit seinem Geld haushaltet. Aber bitte niemals, niemals, niemals Dinge auf Raten zahlen, auch nicht, wenn du eine 0% Finanzierung bekommst. Wenn du es nicht auf einmal zahlen kannst, dann gehört es dir nicht. Besser sogar, wenn du es nicht zweimal zahlen kannst. Also wenn du einen Fernseher für 2.500, wenn du magst, gerne kaufen magst, dann solltest du schon ein Budget von 5.000 haben, weil es kann ja auch immer sein, dass der kaputt geht oder an anderer Stelle dann liquide Mittel notwendig sind und nicht mit dem Fernseher auf Null sein. Aber schon mal gar nicht sagen, oh, kann ich mir jetzt heute nicht leisten, aber ich weiß ja oder ich glaube zu wissen, ich verdiene in den nächsten Monaten und Jahren das Geld. Böse. Und das nochmal also auf die Stufe von Basisgütern wie Lebensmittel in Südamerika zu heben, eine Katastrophe. Und da fällt mir direkt noch was ein. Gestern sind wir im Supermarkt unterwegs gewesen, da war Sonntag. Und ich gucke an die Kasse und denke, was ist denn hier verkehrt? Da habe ich hinterher über eine Dreiviertelstunde in der Schlange gestanden und dachte, ja okay, vielleicht sonntags keiner arbeitet, es ist, draußen regnet, die wissen nichts Besseres zu tun, als einkaufen zu gehen. Und dann fiel mir erst ein, oh, wir haben Anfang des Monats. Anfang des Monats werden halt dann die Gehälter ausgezahlt und die werden sofort in Einkäufe umgewandelt. Warum? Weil auch, du hast es eben leider trefflich gesagt, die finanzielle Bildung ist nicht hoch genug und ich, das, was mir gerade über den Weg läuft, dafür gebe ich das Geld aus. Und Mitte des Monats haben einfach die Haushalte kein Geld mehr. Meistens sind es tatsächlich die Männer, die dann einfach irgendeinen unnötigen Blödsinn kaufen. Und weil die es mittlerweile wissen, dass am Mitte des Monats kein Geld mehr für Lebensmittel ist, gehen die einfach für den gesamten Monatseinkauf Anfang des Monats schon einkaufen. Also auch da wieder ganz klar rückzuschließen, dass es auf der gesamten Welt noch sehr viel Auftrag für Bildung im Umgang mit Geld gibt. Weil grundsätzlich sollte es ja egal sein, wann du im Monat Lebensmittel brauchst, dass das Geld so budgetiert ist, dass du es dir auch immer leisten kannst.
Ja,
und nicht schon vorher für andere Dinge ausgegeben ist.
Okay, das fand ich wirklich einen sehr spannenden Fakt, den du da mitgebracht hast. Das war mir so überhaupt gar nicht bewusst. Und ist ja durchaus auch anders als hier. Dankeschön, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns doch von unseren Zuhörern mit unseren Worten, die wir immer sagen. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Bis bald.